Ja, tatsächlich hatten wir jetzt ein Mädchen in Behandlung, hatte auch eine genetische Konstellation, sage ich jetzt mal, mit auch einer Entwicklungsverzögerung. Und die hatte sich ausschließlich von feinem Brei ernährt. Tatsächlich, dieses Kind war sensorisch so sensibel, dass sie nur zwei verschiedene Breie gegessen hat, und zwar von einer bestimmten Marke. Und die Mama war richtig verzweifelt, weil sie gesagt hat, sie ist so abhängig von dieser Firma. Wenn diese Firma dieses Produkt einstellt, dann verhungert ihr Kind.
Willkommen zur 70. Folge des Mein Herz lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Wenn es mit dem Essen lernen einfach nicht klappt, Kinder nicht von der Sonde loskommen oder so sensibel sind, dass sie viele Nahrungsmittel ablehnen, bringt das Familien an ihre Grenzen. Der Druck steigt, die Sorgen nehmen zu und viele Eltern fragen sich, warum klappt es einfach nicht bei unserem Kind? Genau darüber sprechen wir in dieser Folge mit einer Kinderärztin, die sich auf das Thema Sondenentwöhnung und Schwierigkeiten beim Essenlernen im Kleinkindalter spezialisiert hat. Es geht also nicht um Essstörungen wie Magersucht, sondern um Probleme, die schon in den ersten Lebensjahren auftreten und für Familien sehr belastend sind. Wir sprechen darüber, warum gerade die Essentwicklung so komplex ist und was die häufigsten Gründe sind, wenn es damit nicht klappt. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back despite the pain inside. Herzlich willkommen. Dr. Lilly Beckenbach ist heute bei mir. Du bist zum einen Kinderärztin und du bist auch Ärztin bei NoTube aus Österreich. Was das ist, das werden wir gleich noch erfahren. Aber stell dich doch einfach selber bitte kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Lilly Beckenbach. Ich bin Kinderfachärztin und bin zusätzlich noch weitergebildet in Palliativmedizin und Ernährungsmedizin. Und ja, beschäftige mich mit dem Thema Ernährung schon seit längerem und bin selbst auch Mama von drei Kindern.
Okay, auf das andere Thema gehen wir dann später noch ein, was es mit NoTube auf sich hat. Aber erstmal ist so die Frage, weil es ja bei uns um das Thema Schwierigkeiten mit dem Essen gehen soll und auch ums Thema Sondenentwöhnung. Das ist ja schon, ich sag jetzt mal, so ein Spezialthema. Wie bist denn du dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen als Kinderärztin? Das ist ja nicht so ein alltägliches Thema, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt. Ernährung grundsätzlich ist ja schon ein alltägliches Thema für den Kinderarzt, aber Sondenentwöhnung ist tatsächlich nochmal was ganz Spezielles. Und bei mir ist es so entstanden, ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Meine Mutter ist auch Kinderärztin und hat in Graz an der Uniklinik sehr, sehr lange die kinderpsychosomatische Station geleitet, wo natürlich auch ein großer Fokus an frühkindlichen Essstörungen es gab, und hat sich dann auch auf diese Sondenentwöhnung eben spezialisiert. Und ich habe das einfach schon quasi als Kind und Jugendliche immer mitbekommen. Ich wusste auch schon sehr früh, dass ich Kinderärztin werden will, und habe dann als Studentin auch da in dieser Forschungsgruppe mitgearbeitet. Und spätestens als meine Zwillinge geboren worden sind, hat mich das Thema noch mal mehr fasziniert, weil ich zwei Eigezwillinge habe, die ganz ein unterschiedliches Essverhalten mitgebracht haben, obwohl die ja eigentlich sozusagen in mir das Gleiche bekommen haben und auch natürlich nach der Geburt das Gleiche bekommen haben. Aber der Unterschied so groß war, dass mich das sehr fasziniert hat. Und als dann unsere Tochter noch kurz danach auch noch kam, war es wieder anders. Und so bin ich bei diesem Thema Ernährung, Essentwicklung hängen geblieben, weil es einfach wirklich ein ganz spannendes Thema ist.
Das finde ich jetzt auch sehr spannend, weil das heißt ja, dass es dann doch irgendwie ganz viele Einflussfaktoren wahrscheinlich gibt. Oder kannst du da heute schon genauer was sagen, woran das liegt, dass jetzt, ich sag mal, Kinder, die sich genetisch nahe sind oder die als Zwillinge geboren sind, dann so unterschiedlich sein können?
Genau, also in meinem Fall war es ja auch so, das sind nicht eineige Zwillinge. Bei eineigen Zwillingen ist Wahrscheinlichkeit größer, dass es doch eine Ähnlichkeiten dann auch gibt. Aber grundsätzlich, ja, wir sind alles, jedes Kind ist einzigartig, und genauso einzigartig ist die Essentwicklung. Und ich finde, allgemein herrscht wenig Wissen oder wenig Aufmerksamkeit über die Essentwicklung, und wir machen uns da, solange es da keine Probleme gibt, eigentlich wenig Gedanken. Aber wenn man das dann als Mama so erlebt, und ich habe natürlich auch gedacht, dass der eigene Einfluss und Umweltfaktoren und so eine so große Rolle spielt, und musste dann einfach sehen, ja, natürlich haben wir Einfluss als Eltern, als Mama, aber die Kinder bringen auch wahnsinnig viel selber mit. Und bis heute, die Jungs sind jetzt fast 12 Jahre alt, essen die andere Sachen. Das ist einfach nach wie vor unterschiedlich und war immer so und wird wahrscheinlich immer so sein.
Ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe auch zwei Kinder und was der eine mag, mag der andere nicht. So ist es manchmal umgekehrt. Oder was man mal mochte, mag man dann später nicht mehr. Thema Oliven oder sowas. Aber das sind ja jetzt eher so, ich sag jetzt mal, so kleinere Alltagsproblemchen. Bei uns geht's ja jetzt wirklich um die Fälle, ja, wo ein Kind vielleicht gar nicht isst oder nicht von der Sonde wegkommt oder so. Und trotzdem ist das ja wahrscheinlich irgendwie so ein fließender Übergang. Oder gibt's da irgendwas, wie Eltern erkennen können? Oh, bei meinem Kind stimmt vielleicht irgendwas nicht. Oder diese Schwierigkeiten sind mehr als jetzt nur irgendwie so eine Entwicklungsphase oder sowas?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass schon die normale Spektrum von der normalen Essentwicklung schon mal sehr breit ist. Das ist genauso wie beim Laufen lernen, dass nicht alle Kinder mit 12 Monaten anfangen zu laufen, sondern das Gleiche ist beim Essen auch. Aber ich denke, was Eltern schon merken, ist, wie groß wird dieses Thema, wie sehr beeinflusst das den Alltag, wie sehr stresst das die Beziehung, wie sehr schränkt das das soziale Leben ein, kann man noch auswärts essen gehen? Das sind so Faktoren, wo ich denke, es nicht mehr im ganz Normalen ist, wenn es einfach sich zu viel ums Thema Essen dreht. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, gibt es ja Kinder, die mit allen möglichen Erkrankungen oder Problemen auf die Welt kommen, wo man sehr früh auch sieht, dass die Essentwicklung mit betroffen ist. Oder Kinder mit Sonde, die erst überhaupt ja mal essen lernen müssen, sozusagen überhaupt eine Chance bekommen müssen, Essen zu lernen. Und dann gibt es natürlich Alarmsymptome, die ein Kinderarzt mit am Schirm hat. Wächst das Kind altersgerecht, entwickelt sich das Kind altersgerecht? Und da gibt es natürlich so auch Faktoren, die auf ein Problem hinweisen können.
Das heißt, es geht jetzt eben nicht darum zu sagen, ach, mein Kind mag ein bestimmtes Lebensmittel nicht oder verträgt Milchprodukte nicht so gut oder so, sondern es geht eher darum zu sagen, es bekommt nicht genug Nährstoffe, wächst deswegen nicht so gut. Oder hast du vielleicht irgendwie ein Beispiel, um zu erklären, mit welchen Themen Eltern zu dir kommen?
Also was du beschreibst, das ist ja ganz häufig. Es gibt ja kaum ein Kind, was alles isst. Und das macht ja auch evolutionär Sinn und das ist ganz normal. Und dass das auch verschiedene Phasen hat und dass manche Kinder in manchen Phasen dann selektiver essen und dann wieder breiteres, mehr Sachen isst, das ist ja grundsätzlich ganz normal. Aber wie gesagt, wenn es ein zu großes Problem wird, manchmal muss man sich tatsächlich sehr differenziert betrachten, weil heutzutage gerade, wie auch viele Mamas und Papas haben, die einfach unglaublich hohe Erwartungen haben, wie ein Kind essen sollte und viel lesen und viel im Internet sich vergleichen mit anderen Kindern und machen sich dann vielleicht schon Sorgen, wenn das Kind eben nicht Brokkoli und Spinat isst, was jetzt für mich natürlich keine große Sorge ist, aber schon Eltern, die alles sehr, sehr richtig machen wollen und sich ständig vergleichen und auch Videos im Internet sehen, wo ständig Kinder alles essen und alles bitte vor der Eierkuchen, sich dann Sorgen machen. Und dann ist es wichtig, dass man das teilt, weil man natürlich mit dem Essen, was allgegenwärtig ist und jeden Tag ja stattfindet, manchmal auch selber in gewisse Teufelskreise sich manövriert, wo man einfach selber ein bisschen betriebsblind wird als Mama. Und da hilft es dann natürlich, sich auszutauschen mit Freunden, mit eben medizinischem Personal, um das ein bisschen besser einschätzen zu können. Liegt hier wirklich ein Problem vor? Muss man was tun oder warten wir ab? Oder wie begegnen wir diesem Essproblem?
Jetzt von deinem Ursprung her oder auch wo deine Mutter herkommt, geht's ja eher um Kinder, die vielleicht einen seltenen Gendefekt haben oder die vielleicht eine Entwicklungsverzögerung haben oder die aus irgendwelchen Gründen gar nicht, ja, gestillt werden können oder die dann eine Sonde bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer. Das ist dann ja schon nochmal, ich sag mal, ein ganz anderes Spektrum. Kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, warum ist es denn oft schwierig, von einer Sonde umzusteigen? Mhm. Oder wenn jetzt ein Kind irgendwie eine andere Entwicklung hat oder einen Gendefekt oder irgendwas, was sich auch körperlich auswirkt?
Genau, du hattest vorher gefragt, welche Familien sich melden. Und das Spektrum ist da sehr groß. Natürlich haben wir Kinder, die einen ganz anderen Start ins Leben haben wie ein gesundes Kind, die vielleicht schon die ersten Wochen, Monate auf Intensivstation sind, wo eine künstliche Ernährung mit Sonde einfach ganz wichtig ist und lebensnotwendig ist. Und dann haben wir aber auch Kinder und Familien, die sich erst später melden, die eigentlich organisch jetzt keine besonderen Erkrankungen haben, eigentlich gesunde Kinder sind, die aber trotzdem auf verschiedenen Ebenen Essschwierigkeiten haben. Also das Spektrum ist ganz groß von, wie du sagst, genetischen, also ungefähr von, wir haben uns das mal auch wissenschaftlich ausgewertet, ein Drittel, also ein großer Teil sind natürlich Sondenkinder. Und da ist es natürlich klar, wenn ein Kind künstlich ernährt wird, meistens kurz nach Geburt bis ein paar Monate oder sogar Jahre, leidet natürlich die natürliche Essentwicklung, weil das Kind in der Zeit oft nicht selbst isst. Und von diesen Kindern wissen wir, dass ungefähr ein Drittel Frühgeborene sind. Also das ist ein Risikofaktor sozusagen. dann Kinder mit genetischen speziellen Konstellationen und ansonsten natürlich gibt es noch andere, so wie du gesagt hast, das Herzkinder, Kinder mit Lungenerkrankungen, Nierenproblemen und so weiter, wo das dann so ein bisschen mit im Paket dazukommt, wo Ernährung immer ein Thema ist, Gewichtszunahme. Und wenn die Kinder dann älter werden, dann gibt es auch sensorische Schwierigkeiten, die oft dazukommen oder andere Verhaltensauffälligkeiten, wo dann einfach das sich auch ins Essen mit überträgt. Also wir betreuen, wir sehen wirklich die ganze Palette, ganz eine heterogene Gruppe von, sage ich jetzt mal, sehr gesunden Kindern bis zu wirklich sehr, sehr kranken Kindern.
Ich stelle mir das jetzt so vor, dass wahrscheinlich Eltern ja erst kommen, wenn schon ganz, ganz viel passiert ist, wenn sie vielleicht schon so eine Odyssee an Ärzten hinter sich haben oder selber ganz viel probiert haben und einfach nicht mehr weiter wissen, was können wir denn jetzt noch machen? Gibt es da irgendwie so eine Geschichte, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist von dem Kind, was zu euch gekommen ist?
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Manche finden uns ja schneller und manche ist die Reise sozusagen länger, bis sie uns finden. Das stimmt, aber im Bereich der Sondenentwöhnung, dadurch, dass wir da sehr darauf spezialisiert sind, kann ich von einem Kind berichten, was wir jetzt gerade kürzlich in Betreuung hatten. Wir nennen ihn jetzt mal Maxi. Und der ist auch geboren mit einem angeborenen Fehlbildungssyndrom. Der ist schon viel zu leicht auf die Welt gekommen. Das ist ganz, ganz typisch. Der ist zwar reif, also rund um den Termin, aber trotzdem nur mit 2,2 Kilo, also deutlich unter dem Normalen auf die Welt gekommen. Er hatte dann eine Trinkschwäche gezeigt, hatte auch eine motorische Entwicklungsverzögerung, hatte Schwierigkeiten mit der Atmung, hat nachts eine Atemunterstützung gebraucht. Und so war das ganze erste Lebensjahr natürlich anders wie jetzt bei einem ganz gesunden Kind. Und der musste über diese Nasensonde auch künstlich ernährt werden. Und als er dann eins war, haben sich die Eltern bei uns gemeldet im Dezember und eigentlich war er dann medizinisch jetzt schon sehr stabil, aber die Essentwicklung, er ist nicht ins Essen gekommen. Das hat einfach nicht von alleine stattgefunden und das ist eben eigentlich der Klassiker, dass wenn natürlich der Körper diese Funktion abgenommen bekommt, dann gibt es da keinen Grund, da viel zu investieren und dann gibt es einfach sehr viele Kinder, wo das nicht automatisch passiert, dass die Kinder essen lernen. Und dieser Maxi hatte auch viele Nebenwirkungen von der Sondierung. Wir haben die Eltern berichtet, er würgt oft, er erbricht oft, er hat überhaupt keinen Hunger und zeigt zunehmende Abwehr, wenn es ums Essen geht. Und was er manchmal gemacht hat, und wir fragen da mal ganz genau, ist, dass er doch noch an der Brust genuckelt hat. Er war ja schon ein Jahr, aber das war kein effektives Trinken. Und dann haben wir im Dezember dann mit unserem Therapiekonzept gestartet und da ist immer ganz wichtig, dass man sehr individuell und schrittweise die Sondennahrung reduziert. Das muss ganz gut auch kinderärztlich überwacht werden. Und das haben wir dann so über 6 Wochen reduziert und gleichzeitig viel Esstraining gemacht und tatsächlich hat sich dieser Maxi dann die Brust wiederentdeckt. Da haben wir natürlich die Mama auch gefragt, ob sie das möchte. Sie hat gesagt, sie fände das ganz schön, wenn das Stillen, was nie eigentlich geklappt hat, dann doch klappt. Das ist ja eigentlich für ein einjähriges Kind nicht mehr ganz, sage ich jetzt, altersgerecht. Aber wir haben gesagt, wenn das klappt, wäre das natürlich super. Wir gehen den Weg, der uns Maxi zeigt und hat sich tatsächlich an die Brust entwöhnt, hat kleine Mengen Brei, ist da auch noch dazu. Und ja, ist jetzt seit 7 Wochen ohne seiner nasogastralen Sonde. Und jetzt wird man sehen, wie die nächsten Wochen und Monate weitergehen. Aber den größten Schritt des Essenlernens hat er jetzt gemeistert mit Hilfe seiner Eltern und durch unsere Unterstützung.
Ja, das klingt so, wenn ich das höre und mich so reinversetze als Mutter, auch irgendwie erleichternd, eben vielleicht auch schön, nochmal, das ist ja auch so eine Bindung, dann nochmal dieses Stillen vielleicht so nachzuholen, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich ist es ja viel komplexer, aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, hat das auch einfach was mit Gewohnheit zu tun, dass wir Menschen oft, wenn man lange eine Gewohnheit hat, es schwierig ist, wenn man nicht muss, was zu verändern.
Richtig. So je länger diese Gewohnheit natürlich nicht genutzt wird. Also wir sehen schon, so dieses Alter von einem Jahr ist ideal für eine Sondenentwöhnung, wenn es die medizinische Situation zulässt. Wir haben auch jetzt viele Kinder in den letzten Monaten gehabt, mehrere Mädchen, die so mit 3, 4 Jahren kamen, die einfach bis dato nicht gegessen haben. Und dann ist es einfach, wenn man natürlich 3, 4 Jahre lang nicht gegessen hat und es nicht gelernt hat, ist es schon, dauert es oft schon viel länger und es ist schon mühseliger. Also Ende erstes Lebensjahr ist eigentlich, wenn nichts dagegen spricht, wirklich der beste Zeitpunkt, um von der Sonde wieder loszukommen.
Ja, wahrscheinlich, wenn ich irgendwie jetzt 4 Jahre nur auf eine bestimmte Art gegessen habe, dann brauche ich auch entsprechend lange Jahre wahrscheinlich, um mich anders umzugewöhnen, weil das ja schon so angedauert hat. Aber ist das eine Thema Sondenentwöhnung, aber könnt ihr auch Kindern helfen, die jetzt, ich nehme jetzt einfach mal, weil es auch bei uns vorkommt, das Beispiel Autismus, die eigentlich essen könnten, aber vielleicht irgendwie die Konsistenz von dem Essen nicht mögen, den Geruch nicht mögen oder irgendwie das Essen ablehnen, weil sie denken, es wäre verunreinigt oder was auch immer. Könnt ihr auch solchen Kindern helfen?
Ja, tatsächlich betreuen wir auch sehr, sehr viele Nicht-Sondenkinder. Da ist auch das Spektrum wieder sehr weit. Aber das, was du beschreibst, ist auch eine ganz klassische Konstellation, dass Kinder einfach sensorische Probleme haben. Das heißt, sie haben eine andere Wahrnehmung und damit ist das ganze Essen auch nochmal auf sozusagen anders aufgestellt. Viele Kinder sind sehr überempfindlich. Wir wissen auch, es gibt Kinder mit sehr unterschiedlichen Hunger, Appetit, auch der Umgang. Wie sehr kann man Hunger aushalten? Viele Kinder haben natürlich ein ganz großes Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Also auch das spielt viel große eine Rolle. Also wir schauen uns da einfach immer ganz individuell jedes Kind an und versuchen zu verstehen, wo hakt es denn sozusagen? Welche Hürde muss das Kind überwinden? Und deswegen haben wir auch Kinder, ältere Kinder und auch kleinere Kinder, eigentlich alle Kinder, die Ernährungsschwierigkeiten haben, können wir helfen, weil wir tatsächlich ja nichts anderes machen als das und somit wirklich da ganz hoch spezialisiert sind und da immer gute Ideen haben und wir wirklich schon sehr viel gesehen haben an unterschiedlichen Essverhalten. Und ja, wir erleben immer wieder, dass Eltern sagen, oh, mein Kind ist das und das nicht und können Sie sich das vorstellen? Und wir sagen, ja, natürlich, das ist unser täglich Brot. Das sehen wir sehr häufig und können ihrem Kind helfen.
Fällt dir da vielleicht auch nochmal so ein Beispiel ein? Weil ich finde immer, dann kann man sich das besser vorstellen. Also ob es jetzt vielleicht ein Kind aus dem Autismus-Spektrum ist oder vielleicht auch ein Kind mit Entwicklungsverzögerungen, was motorisch einfach das noch nicht so gut hinbekommt.
Ja, tatsächlich hatten wir jetzt ein Mädchen in Behandlung. Also vorwiegend mit der Mutter gearbeitet. Aber das Mädchen war schon 12, hatte auch eine genetische Konstellation, sage ich jetzt mal, mit auch einer Entwicklungsverzögerung. Und die hatte aber kleinwüchsig, hatte verschiedene Allergien und hatte sich, obwohl sie schon 12 war, ausschließlich von feinem Brei ernährt. Und nicht nur, sage ich jetzt mal, die Konsistenz musste so ganz, ganz fein püriert sein, sondern tatsächlich hat dieses Kind, war sensorisch so sensibel, dass sie nur 2 verschiedene Brei gegessen hat. Und zwar von einer bestimmten Marke. Also es gab einen Fleisch-Gemüse-Brei, der nochmal fein püriert werden musste und einen Grießbrei mit einem speziellen Fruchtmus. Das klingt jetzt sehr absurd, aber mit diesem Essverhalten ist dieses Mädchen groß geworden und man hat immer gehofft, na gut, das wird schon und das wird sich schon erweitern und es hat es aber nicht. Und die Mama war richtig verzweifelt, weil sie gesagt hat, sie ist so abhängig von dieser Firma. Wenn diese Firma dieses Produkt einstellt, dann verhungert ihr Kind. Und das darf man sich wirklich nicht, das klingt jetzt so ein bisschen, ja, mal, dann gibt man einen anderen Brei, aber dieses Kind, natürlich hat die Mama 1000 Mal probiert, andere Sachen und auch andere Geschwister und hätte einfach nichts lieber getan, als da mehr Varietät und mehr Spektrum reinzubringen. Und dieses Mädchen, nennen wir sie jetzt Anna, hat einfach verweigert. Also wenn es nicht genau das war, wie sie kannte, hat sie verweigert. Und auch hier haben wir dann gemeinsam mit der Mama sehr intensiv gearbeitet. Also wenn Kinder alt genug sind, sagen wir so 7, 8 und von ihrer Entwicklung, deswegen versuchen wir natürlich immer mit dem Kind auch primär zu arbeiten. Weil natürlich, je älter die Kinder sind, brauchen wir die Kinder mit an Bord, weil sonst tut sich ja gar nichts. An 11-, 12-Jährigen, da kommen wir sonst nicht weit. Bei diesem Mädchen, die war entwicklungsverzögert und die hat auch, wir haben es probiert, aber es hat nicht so richtig gut geklappt. Jetzt am Thema Essen und das sozusagen psychologisch noch mehr daran zu arbeiten, sondern haben da ganz intensiv mit der Mama gearbeitet. Und dann bespricht man so in ganz kleinen Schritten, wie können wir dieses Spektrum erweitern. Und tatsächlich ist uns gelungen, über diese 3 Monate Therapieprogrammdauer, wo die Mama jede Woche mit einer Spezialistin sozusagen von uns im Austausch ist und auch regelmäßig mit mir, ist es uns gelungen, dass diese Anna mehr in Kontakt mit Lebensmitteln gegangen ist, also auch Essen angefasst hat. Das hatte sie auch vorher wenig gemacht. Und dass dieser Spezialbrei gemischt werden konnte mit anderen Dingen. Weil die Mama hat gesagt, es gäbe nichts Schöneres, wie wenn sie ihr das eigene Familienessen damit pürieren könnte und nicht ausschließlich dieses Fertigessen hat. Und dann haben wir mit viel Geduld und kleinen Schritten geschafft, dass die Anna auch eine spezielle Nudelform akzeptiert und wir das mit reingemischt haben, dass sie auch mit diesem Fruchtmus nicht mehr fixiert war auf diese eine Marke, sondern verschiedene Marken und verschiedene Obstsorten toleriert hat. Und so, ja, hangelt man sich mit dem Kind in kleinen Schritten. Und ja, für viele Leute, glaube ich, klingt das so lächerlich. Ja, mei, dann ist halt nur noch der halbe Brei. Ja, aber für so eine Mama und für so ein Kind und für so eine Familie macht das einen Riesenunterschied, ob das jetzt wirklich nur dieser eine Brei sein muss und man in Urlaub 50 Gläser mitnehmen muss oder eben nirgendwo anders hingehen kann oder ob man dann mischen kann. Und es war auch total schön für die Mama, dass man sieht, ja, es auch wenn sie schon 12 ist, gibt es Möglichkeiten, dass sich Dinge verändern. Und in dem Tempo des Kindes und natürlich nur mit der Anna, aber trotzdem können wir eigentlich immer was erreichen und irgendwann dem Kind helfen, so ein bisschen den nächsten Schritt machen. Das sind manchmal kleine Schritte, manchmal sehr große Schritte, wie bei der Sondenentwöhnung. Aber ja, die Kinder besser zu verstehen und sie zu unterstützen mit neuen Perspektiven und neuen Dingen, dass sie einfach so ein bisschen weiterkommen, das ist unser Ziel und das schaffen wir eigentlich fast immer, würde ich sagen.
Ja, das ist echt eine tolle Geschichte, weil das jetzt auch nochmal so das Spektrum aufzeigt. Und wie du schon gesagt hast, also bei unseren Eltern sind ja viele, die das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen können und nicht denken, was ist denn das? Aber von außen kommen ja oft diese Sprüche oder dass Eltern sich dann schuldig fühlen, weil dann, keine Ahnung, Freunde, Verwandte, Bekannte oder wer auch immer, manchmal vielleicht sogar Kinderärztin oder Kinderarzt sagen, ja, ne, da haben sie sich ja nur nicht richtig angestrengt, da haben sie das denn nicht probiert. Sie lassen sich vom Kind an der Nase rumführen oder was auch immer, weil dieses Verständnis einfach nicht da ist. Und das finde ich aber ein ganz wichtiges Thema. Geht ihr denn auf sowas auch ein bei eurer Arbeit? Also ich sage jetzt mal Schuldgefühle oder Druck, den Eltern erleben, der von außen kommt?
Ja, ich denke, jede Mama und jeder Papa, wenn das Problem in der Essentwicklung oder in der Ernährung gibt, das lässt ja niemanden kalt. Es ist einfach ein wichtiges Thema und das Thema Schuld begegnet uns natürlich oft, weil wir Mamas sehr oft dazu neigen, uns die Schuld zu geben oder aber auch umgekehrt manchmal denken, ja, vielleicht, das machen wir, also ich ziehe da manchmal den Vergleich zum Schlafen. Wenn jetzt mein Kind besonders gut schläft, dann würden vielleicht die Mamas sagen, ja, wir haben das immer gut gemacht und immer uns eingehalten an Rituale und dann hat mein Kind gut geschlafen. Und wenn es schlecht schläft, dann macht man sich Vorwürfe. Aber es ist eben nicht so. Meine Kinder, meine Zwillinge haben fürchterlich geschlafen, der eine. Und das ist einfach so. Und niemand ist schuld an der Essstörung des Kindes. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, was man wissen muss. Natürlich gibt es Dinge, die das Ganze positiv oder negativ beeinflussen können. Aber keine Mama ist schuld an der Essstörung des Kindes. Und dass man sich Sorgen macht, wenn das Kind nicht normal und Anführungszeichen ist, das ist ja eine ganz wichtige Funktion. Ich sage immer, sonst wären wir ja schon längst ausgestorben, wenn uns Mamas das ganz egal wäre, ob unser Kind isst oder nicht. Also deswegen versuchen wir das immer genau zu differenzieren, auch mit den Eltern zu reflektieren und aber auch gleichzeitig klarzumachen, dass Schuld und so Negativgefühle auch überhaupt nicht hilfreich sind, im Sinne, dass für das Kind hilfreich sind. Und deswegen versuchen wir dann mehr diese Energie oder diese Dinge umzumünzen in, was kann ich denn tun, damit ich dem meinem Kind in der Essentwicklung helfen kann. Was kann ich dazu beitragen, dass wir möglichst wenig Konflikte haben rund ums Essen? Und wie kann ich mir Unterstützung holen? Also, dass man es einfach, diese negativen Gefühle, wie bei allen anderen Dingen auch, die sind einfach jetzt keine guten Lernmotivatoren, sondern ja, da muss man ganz klar sagen, viele Mamas machen sich wirklich vollkommen verantwortlich für die Gewichtsentwicklung des Kindes. Also wir haben manchmal Mamas, die kriegen regelmäßige Gewichtskontrollen und wenn es schlecht ist, dann fühlen die sich schon, oh Gott, wo ich mir denke, das ist ja, wenn man das jetzt mal logisch nachvollzieht, das ist ja lächerlich. Keine Mama, wo das Kind schlecht oder auch an der Sonde, die alle Mamas sondieren so viel wie geht und die allerwenigsten Mamas vergessen, ihrem Kind Essen zu geben oder lassen es hungern. Also das ist ja äußerst unwahrscheinlich. Insofern ist diese ganze Schuldfrage, und das kommt natürlich schon auch manchmal aus dem System, dass, so wie du sagst, natürlich Kinderärzte sich Sorgen machen und dann fragen, ach komm, wenn sie nochmal in 4 Wochen. Und allein das Wiegen, das ist zwar schön zu wissen, aber das hilft ja dem Kind auch nicht weiter in der Essentwicklung. Und im blödesten Fall ist es sogar hemmend, weil eine Mama dann einfach aus dieser Schuld und aus dieser Negativspirale auch schwer rauskommt.
Ja, und weil vielleicht auch gar nicht immer so viel Zeit jetzt ist bei einem Kinderarzt oder ich weiß nicht, ob das nur hier in der Gegend so ist. Wir haben eigentlich ja viel zu wenig Kinderärztinnen und Kinderärzte. Dass man überhaupt jemanden hat, ist heutzutage ja schon nicht mehr selbstverständlich. Aber also ich stelle mir das vor, so dass die Mutter jetzt auch von der Anna ja sicher ganz, ganz viel probiert hat und eher verzweifelt war und gar nicht mehr weiß, was kann ich denn noch probieren, ne? Weil so ist das oft. Ja. Und dass dann vielleicht der richtige Impuls oder Wissen, was dann nur ihr habt, helfen kann, irgendwie, ja, so wie du es beschrieben hast, so ein bisschen da rauszukommen. Weil bestimmt hat sie ja schon 1000 andere Essen probiert gehabt.
Gibt's, und auch der Vergleich, ja? Und diese Ratschläge, das ist halt oft wirklich wenig hilfreich. Also Vergleich mit gesunden Kindern und Ratschläge von am Spielplatz, probier doch mal das. Ja, da fühlen sich die Mamas schon oft alleingelassen, weil das so einzigartig ist. Manchmal jedes Essverhalten sehr einzigartig ist und hilft es manchmal schon, einen externen Blick, aber jemand, der sich wirklich dafür interessiert und auch damit Erfahrung hat, weil ja, sonst sind manche Ratschläge ja auch Schläge, nicht so hilfreich.
Gibt's denn da irgendwie sowas wie die häufigsten Gründe, warum Kinder solche Schwierigkeiten entwickeln, oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Für mich gibt es da so 5 große Dimensionen im Essen lernen. Und ich finde, damit kann man sich sehr gut verstehen, dass wenn es auf einer Ebene ein Problem gibt, dann ist natürlich das Endprodukt immer ein Essproblem. Und sehr, sehr oft haben wir auch nicht den Fall, dass wir nur auf einer Ebene ein Problem haben, sondern dass wir auf verschiedenen Ebenen ein Problem haben. Aber mal um auf die Ebenen zu kommen, das erste haben wir, ich nenne das jetzt mal körperliche Ebene. Das heißt, wir haben Kinder, die bringen körperliche Probleme mit, die einfach klar sind, der Körper macht es dem Kind schwer zu essen. Da gibt es Kinder mit Spalte, mit Operationen im Gastrointestinaltrakt, mit allen möglichen Problemen, medizinischen Erkrankungen, die es schwer machen, essen zu lernen, dem Kind. Dann haben wir als zweite große Dimension die Sensorik. Also, dass die Wahrnehmung der Kinder, diese Überempfindlichkeit, dass die Kinder einfach damit Schwierigkeiten haben. Und das sind diese Konsistenzen, Farben, Geschmäcker, Temperaturen. Das ist so die zweite große Schublade. Das dritte ist das Thema Aversion, Ablehnung. Es gibt viele Kinder, die machen einfach sehr, sehr viele Negativerfahrungen. Schmerzliche Erfahrungen. Es gibt Kinder, die lange auf Intensivstationen sind, wo einfach zum Schutz ihres Lebens notwendig ist, dass sie intubiert werden, mehrfach abgesaugt werden, Sonden oft gelegt werden, Operationen im Mundrachenraum. Also da gibt es einfach Kinder, die lernen, dass Essen irgendwie wehtut oder nicht angenehm ist. Muss nicht immer schmerzhaft sein, aber sozusagen nichts Schönes ist und das sehr, sehr früh assoziieren. Die nächste große für mich Schublade ist die Interaktion. Wir Menschen brauchen immer eine andere Person, die uns füttert. Neugeborene können nicht alleine sich ernähren. Und das heißt, es ist immer ein Dialog zwischen zwei Personen. Nicht immer die Mama, meistens die Mama, aber es gibt ja auch andere, wenn die Kinder älter sind, dass diese Interaktion sehr, sehr wichtig ist. Und wenn es da zu einem Mismatch kommt zwischen den Erwartungen oder die Art und Weise, wie die andere Person füttert und den Vorstellungen des Kindes, wenn das nicht gut zusammenpasst, dann kann auch das allein diese Interaktionsebene das Essen unmöglich machen. Und aus dem entstehen Machtkämpfe und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch die große Schublade, sage ich jetzt mal, der Essentwicklung. Das ist jetzt das Beispiel von der Anna, die einfach auch motorische Entwicklungsschwierigkeiten hat. Und die Essentwicklung geht sehr eng mit der motorischen Entwicklung einher. Also wir wissen, dass Kinder einfach dass die Rumpfmuskulatur und die Stabilität einfach wahnsinnig wichtig sind. Und bevor ein Kind nicht stabil sitzen kann, wird es auch nicht bestimmte Dinge gut essen können. Also auch hier wissen wir, das ist auch ein großer Faktor, die einfach Mundmotorik der Zunge. Wir wissen, dass Kinder, wenn die ganz lange auf Intensivstation am Rücken liegen, dann macht das auch was mit dem Zungenmuskel und so weiter. Und das heißt, wir haben diese körperlichen Faktoren, wir haben diese sensorischen, wir haben diese Aversion, wir haben die Interaktion und die Essentwicklung. Das sind so die großen, häufigen Baustellen, sage ich jetzt mal. Und da Essen ja immer Entwicklung, Beziehung, Regulation ist, ist das ja nicht eindimensional, sondern man muss das wirklich denken, die haben auch Einfluss aufeinander. Und bei manchen Kindern ist es gar nicht immer ganz eindeutig, wo das Hauptproblem liegt, weil es eben mehrere Dimensionen betroffen sind. Und da, das sind so die häufigsten Ursachen, würde ich sagen, die dann zu Essproblemen führen.
Kann ich mir das dann also so ein bisschen vorstellen wie so ein Detektivspiel oder wie so verschiedene Stellschrauben? Und ihr müsst erstmal gucken, verändert sich was, wann ich an der Stellschraube drehe oder ist überhaupt die Stellschraube, sage ich mal, eine Herausforderung oder nicht? Und dass ihr dann quasi ja alles so ein bisschen abtastet und schaut, was könnte es denn sein? Und wenn wir wissen, was es ist, dann können wir auch was empfehlen oder wie geht das?
Manche
vor?
Dinge sehen die offensichtlich, aber zum Beispiel nicht jedes Kind, was intubiert war, hatte dann Probleme mit dem Essen, sondern das sind ja auch oft nur so Erklärungsmodelle für uns. Aber was uns, glaube ich, sehr einzigartig macht, ist, dass wir wahnsinnig viel Fokus auf das Kind legen. Wir beobachten ganz viel. Wir versuchen eben mit Videoanalyse ganz genau zu verstehen, wo steht denn das Kind? Wo steht es gerade? Was mag es? Und mit so einer Neugierde und Interesse rauszufinden, wo genau es hakt so. Oder diese Signale des Kindes zu verstehen. Als Mamas vom eigenen Kind, man hat dann immer schon seine Interpretationen und wie ist das und immer wenn das, dann das. Und da braucht es manchmal jemanden, der wirklich auf diese kindlichen Signale ganz genau neuen Impulse bringt und sagt, ja, vielleicht will das Kind gerade was anderes und vielleicht will er einfach alleine. Und es gibt Kinder, die gerade über die so viel bestimmt worden ist, wo so viel Kontrolle von außen übernommen worden ist, gerade künstliche Ernährung, da kann ein Kind überhaupt nicht mitreden. Was, wann, wie viel? Ich sage immer, das Einzige, was ein Kind da mitreden kann, ist zu erbrechen. Das ist die einzige Stellschraube, die das Kind hat. Und damit muss man auch verstehen, wenn wir wollen, dass ein Kind jetzt plötzlich essen lernt, müssen wir diese Kontrolle abgeben. Und dann gibt es Kinder, die lassen sich nicht mehr füttern. Das wäre natürlich schön für uns alle. Ja, isst Brei, so wie im Bilderbuch. Aber das ist halt bei vielen Kindern nicht so. Da geht ohne. Und manche Kinder sind dann schon älter, aber von der Essentwicklung noch ganz jung. Da passt das nicht mehr zusammen. Das ist dann so ein 2-jähriges Kerlchen, der will alles alleine machen, aber der kann es halt noch nicht, die Pommes essen, die sein Bruder isst. Und auch hier muss man einfach ganz genau beobachten und diese kindlichen Signale deuten und aus denen den nächsten Schritt zu ableiten. Wo kann man dem Kind ein bisschen helfen und einen Kompromiss finden und so ein bisschen weiterzukommen? Und ich glaube, das macht unseren Ansatz schon einzigartig, dass wir, natürlich ist uns die Elternperspektive ganz wichtig und die Beschreibungen, weil die kennen ihr Kind am besten, das ist uns klar. Aber was die Essentwicklung betrifft, ist es manchmal schon, ja, haben wir manchmal andere Deutungen vom kindlichen Verhalten, sage ich jetzt mal, aus einem Video. Und bei uns ist auch immer wichtig, dass die Eltern auch nicht nur Videos hochladen, wo es gut läuft, sondern wir wollen ja gerade die sehen, wo es nicht gut läuft, um das Kind besser zu verstehen. Das ist, würde ich sagen, die größte Stellschraube, an der wir arbeiten.
Das hast du eben schon so ein bisschen erwähnt, Alltag, dann sind vielleicht auch noch Geschwisterkinder da, das Kind sieht anderes Essen, möchte das, und ich sag mal, gerade wenn mehrere Kinder da sind, ist ja oft stressig. Eingangs hatten wir jetzt irgendwie gesagt, NoTube und Österreich, und um das jetzt irgendwie nochmal alles zusammenzuführen, kannst du mal beschreiben, wie sieht denn eure Unterstützung überhaupt aus? Was hat es mit NoTube auf sich und wie läuft dieser Ansatz ab? Also muss man da nach Österreich kommen? Läuft das alles online oder ja, wie ist das?
Ein guter Punkt. Wir sitzen in Österreich, aber unser Team ist auch sehr verteilt und wir haben tatsächlich seit diesem Jahr eine ausschließliche telemedizinische Esstherapie. Also bis in den letzten Jahren konnte man nach Graz unser Therapiezentrum besuchen und da war es immer eine Kombination von Telemedizin und Hands-on-Therapie, einem Intensivkurs. Und jetzt seit diesem Jahr machen wir ausschließlich telemedizinische Therapie. Wie sieht das aus? Also Eltern dürfen sich immer an uns wenden und können im allerersten Schritt ganz unverbindlich und kostenlos ein 20-Minuten-Videogespräch mit einem unserer Mitarbeiter haben, wo man einfach mal ganz grundsätzlich klärt, kann das passen oder kann das nicht passen. Und dann ist der nächste Schritt immer das medizinische Assessment. Das heißt, wir werden Eltern bitten, auf unserer datengeschützten Plattform einen Fragebogen auszufüllen mit sehr, sehr vielen Fragen. Dann bitten wir immer die Eltern, medizinisch relevante Berichte hochzuladen. Und dann wollen wir Videos vom Kind sehen. Und zwar nicht nur beim Essen, sondern auch eine Trinksituation und eine Spielsituation. Und aus dieser Zusammenschau aller Befunde, sage ich jetzt mal, die schauen wir uns ganz genau an, entscheiden wir, ob das Kind für unser Therapieprogramm geeignet ist und für welches. Und dann bekommen die Eltern diese Rückmeldung, was in aller Regel, weil wir haben sehr, sehr, sehr wenige echte Kontraindikationen, also Gründe, warum wir keine Esstherapie machen dürfen, kriegen die Eltern in der Regel eine Zusage von uns und damit können sie dann bei ihrer Krankenkasse, also wir reden ja jetzt über, es gibt auch österreichische, Schweizer und deutsche Familien, gehen zu ihrer Krankenkasse und bitten um Kostenübernahme. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung und sobald die Kostenübernahme geklärt ist, können wir ohne Wartezeit mit der telemedizinischen Therapie beginnen. Wir haben ja, unsere Therapieprogramme sind nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und Französisch, weil wir Patienten aus der ganzen Welt haben, weil wir eben so eine Spezialisierung haben. Und vielleicht wichtig noch zu wissen, weil viele denken, Telemedizin ist sowas ganz was Neues und so erst seit Covid. Aber tatsächlich machen wir diese telemedizinische Sondenbindung schon seit 2009. Also wir haben schon jetzt über 15 Jahre Erfahrung und wir konnten auch sehen, dass die Erfolgsquoten genauso hoch sind. Rein online im Vergleich zu auch nach Graz kommen und im Therapieprogramm in Graz teilzunehmen. Und da wir einfach, ja, wissen, Puls der Zeit und wir wissen, Kinder, es ist gut, wenn Kinder zu Hause sind. Es muss im Alltag integrierbar sein. Es muss zu den Zeiten passen. An die Familie hat sich einfach das etabliert, dass wir über unsere Plattform auch einfach Eltern ganz nach ihrem Bedarf und nach ihren Bedürfnissen uns schreiben können. Also wir haben so eine asynchrone schriftliche Kommunikation, wo wir einmal täglich im Austausch sind, je nach Phase. Wir haben häufige Videokonferenzen mit den Eltern und Videoanalyse. Wir haben Einfuhrprotokolle, also alle Informationen, die wir brauchen, können wir über unsere Plattform austauschen. Und dann ist unser Therapieprogramm, je nachdem, was für ein Problem ist, zwischen, sage ich jetzt, meistens 3 und 6 Monaten. Und ja, und dann sind wir meistens noch im Anschluss, auch wenn unser Therapieprogramm dann zu Ende ist, sind wir noch in Kontakt, dass wir immer die Familien bitten, sich wieder zu melden nach 6 Wochen und uns ein kleines Update geben. Und somit, so ist so der normale Ablauf, sage ich jetzt mal, wenn Familien sich für ein Therapieprogramm bei uns entscheiden.
Vorhin hast du jetzt schon erwähnt, Alter 12 Jahre. Gibt es da irgendwie eine Altersgrenze oder behandelt ihr einfach alle Kinder oder bis 18 oder was?
Also wir sind kinderärztlich geleitet, deswegen behandeln wir grundsätzlich alle. Aber unser Fokus ist jetzt schon wirklich diese frühkindliche Essstörung, Schulalter und Sondenentwöhnung.
Also eher die Ausnahme, dass auch mal Ältere.
Genau, wir haben auch Psychotherapeuten im Team, die dürfen auch Erwachsene behandeln. Das haben wir immer mal im Einzelfall oder eben Jugendliche. Aber unser Fokus ist so, würde ich jetzt sagen, 0 bis 12.
Okay, Vielleicht nochmal zu sagen, weil du hast gesagt, wenige Kontraindikationen oder wann man nicht kommen kann. Oder ich kann ja auch nochmal anders fragen, wenn es jetzt eine Familie geben würde. Das Kind isst zwar, aber es nimmt einfach nicht zu. Und dann gibt es natürlich diese Perzentile, die man dann da anschaut und sieht, es ist immer unter der Wachstumskurve. Wäre das auch so ein Fall, wo Eltern
zu euch? Ja, da würden wir sehr differenziert betrachten. An was liegt es denn? Das macht natürlich der normale Kinderarzt auch und schaut, okay, nimmt das Kind einfach zu wenig zu sich oder wo ist das Problem? Es gibt einfach Kinder mit sehr wenig Appetit und unter der Wachstumsperzentile heißt ja auch nicht gleich krank. Das ist es vielleicht nochmal wichtig. Die Perzentilen, das ist ein Vergleich mit einer gesunden Population. Das heißt, wenn mein Kind an der 10. Perzentile ist, dann heißt das, dass 90% der Kinder drüber liegen vom Gewicht oder länger, je nachdem, welche Perzentile man sich ansieht. Und deswegen ist einfach dieses differenzierte Betrachten von Gewicht, Länge, Wachstum, wie ist der Verlauf seit Geburt, wie sehen die Eltern aus, wie ist das Essverhalten und so weiter, muss man sich sehr genau anschauen. Und wenn man das Gefühl hat, es ist schon eine Stellschraube, an der man durch Optimierung oder durch Veränderung von Faktoren, also wie soll ich sagen, wenn die Beziehung, das, was ich vorher schon gesagt habe, wenn es da irgendwie Probleme gibt, da kann man sehr gut ansetzen, weil viele Probleme, viele Sachen wachsen sich tatsächlich aus, aber viele Probleme, gerade diese, sage ich jetzt mal, Picky Eater und AFID-Kinder, da wird es manchmal auch viel schlimmer mit dem zunehmenden Alter. Und deswegen, das ist wichtig zu wissen, dass man da manchmal lieber früher als später sich Rat einholt und gemeinsam mit den Eltern entscheidet, okay, das kann man noch weiter beobachten und wir machen jetzt mal ein bisschen ruhig und machen keinen Stress oder besteht hier wirklich Handlungsbedarf. Aber was wir brauchen, ist natürlich eine gewisse Motivation oder einen Leidensdruck der Familie, weil sonst würden sie sich auch gar nicht bei uns melden.
Ja, also ihr müsst quasi auch immer so ein bisschen abschätzen können, woran liegt es. Könnte jetzt ja auch sein, dass irgendwie zu wenig Wachstumshormon produziert wird oder
deswegen,
sowas.
Genau, deswegen sind wir ja sehr kinderärztlich, dass wir diese Dinge im Schirm haben, dass ich dann auch sage, ich arbeite auch ganz oft mit den Kinderärzten zusammen oder mit dem betreuenden Team oder mit den Endokrinologen und sage, ja, das wäre natürlich jetzt schön, wenn es mit dem Wachstum so weitergeht, dass wir einmal eine Hormonabklärung machen. Und so weiter. Das ist eben, glaube ich, auch eine Besonderheit an unserem Ansatz, dass wir natürlich sehr kinderärztlich da auch rangehen, dass wir gemeinsam mit den betreuenden Ärzten und den Eltern auch immer überlegen, na gut, an welcher Stellschraube, vergessen wir keine Stellschraube, so wie du jetzt gesagt hast.
Ja, weil ich immer denke, wie gesagt, wahrscheinlich haben die schon ganz, ganz viel ausprobiert. Gibt es da irgendwie sowas, was dir noch besonders in Erinnerung geblieben ist? Weil ich kann mir vorstellen, wenn es dann doch klappt oder so wie bei der Anna, wenn es einfach Ansätze gibt, wir sind nicht mehr ganz so abhängig von diesem einen Hersteller und können auch ein bisschen von unserem Familienessen mitverwenden, dann ist ja wahrscheinlich schon eine große Erleichterung, oder?
Ja, also was wir dafür dient das Assessment. Also wir haben natürlich Kinder, die Essschwierigkeiten haben, wo die Eltern dann oft sagen, ja, sie waren einmal beim Kinderarzt und dann der hat gesagt, alles gut und dann gibt's gar nichts. Und wenn ich natürlich im Assessment, wo wir wirklich uns viele Bereiche anschauen, gibt schon manchmal Situationen, wo ich sage, okay, bevor wir starten, muss einfach noch eine Blutdiagnostik her. Es muss eine Zöliakie ausgeschlossen werden. Es muss ein Nährstoffmangel ausgeschlossen werden oder so. Also das gibt es im Einzelfall schon, wo wir sagen, nee, das brauchen wir vorher. Diese Abklärung brauchen wir. Wir müssen uns sicher sein bei allen möglichen, bei Reflux, bei vielen Dingen muss man medizinisch sehr denken und sagen, okay, das macht nur Sinn, wenn man das vorab klärt oder eine Schluckstörung. Das ist manchmal auch im Verlauf oder schon auch nach dem Assessment klar, dass wir sagen, okay, wir brauchen hier eine Schluckdiagnostik, um sicher zu sein, dass das Kind sicher schlucken kann. Da arbeiten wir auch oft dann im Vorfeld mit den Familien zusammen und sagen, okay, das wäre einfach wichtig, weil wenn es nämlich daran hakt, dann brauchen wir erst gar nicht an anderen Stellschrauben arbeiten. Genau.
Und ist es dann so, du hast ja gesagt, ihr könnt schon sehr vielen Familien helfen, also gibt es dann irgendwie so Sätze, die sagen, wenn sie bei euch rausgehen aus der Therapie, sage ich mal?
Ja, meine Erfahrung ist, dass das System dem nicht ganz gerecht wird und die einfach wenig gehört werden. Wenn wir dann uns so sehr interessieren für jedes Krümelchen, was das Kind isst oder nicht isst, dann ist das für Eltern natürlich schon, sind viele Eltern auch dankbar, dass wir uns einfach wirklich dafür interessieren und wirklich konkrete Handlungsempfehlungen ihnen geben können und nicht so hilflos dem gegenüberstehen oder sagen, ja, okay, dann wiegen wir halt jede Woche. Das ist halt für die Eltern nicht so konstruktiv und das erleben wir schon, dass es für diese Probleme unterschiedlich, aber einfach so eine Versorgungslücke auch herrscht, dass die Eltern sich zwar dann oft im Internet andere Familien finden mit gleichen Problemen, aber jetzt so an professionellen Hilfeangebot, da ist es schon oft eher dünn in manchen Bereichen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wir das auch oft hören, dass eben gerade unsere Eltern, wenn sie ein behindertes Kind haben oder vielleicht ein Kind aus dem Autismus-Spektrum, sich generell nicht gehört oder verstanden fühlen, weil dann halt ganz viele Vorurteile kommen oder sich andere auch nicht auskennen und je nachdem, an wen man dann so gerät. Aber gibt's denn irgendwas, also hast du noch so einen allgemeinen Tipp für Eltern, die jetzt diese Podcast-Folge anhören, wo du sagst, da könnte man als erstes mal draufschauen oder kann man sowas gar nicht sagen, weil es so individuell ist?
Also grundsätzlich, wie du sagst, ist das Ganze individuell, aber es gibt natürlich schon Dinge, die man, glaube ich, die hilfreich sein können. Das erste ist, dass wir oft sagen, Essen lernen ist kein Erziehungsprojekt, sondern ein Entwicklungsprozess. Das ist mal, glaube ich, etwas Wichtiges. Kommen wir wieder zurück zur Schuld und so, dass einfach das Kind sehr viel selber mitbringt und ja, man schon mitdrehen kann, aber das Kind bringt sein Essverhalten mit. Und das Zweite ist, dass wir wissen, dass nicht nur Kinder, vor allem kleine Kinder, aber auch wir, gibt es Dinge, die besonders hilfreich sind, wenn man was Neues lernen will. Und es gibt Dinge, die besonders wenig hilfreich sind. Und wir wissen, dass jetzt positive Erfahrungen, Motivation und aktive Beteiligung jeden Lernprozess maßgeblich positiv beeinflusst. Motivation ist natürlich bei den kleinen Kindern unterschiedlich, aber gerade bei den Älteren ist es etwas, wo wir sehr viel auf Motivation setzen. Aber ansonsten diese Selbstwirksamkeit, diese aktive Beteiligung, diese kindgeleitete Therapie, diese Autonomieförderung, das ist etwas, was unser wesentlichster Baustein der Therapie ist. Alles, was ein Kind selbst kann, soll es selber machen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Kind selber nach etwas greift oder was haben will und es dann in den Mund steckt, ist natürlich viel größer, als wenn man es ihm in den Mund steckt. Das sind so, glaube ich, die betrifft alle Lernfelder, die wichtig sind. Und das, wo wir auch wissen, was meistens nicht hilfreich ist, ist Stress, Druck, Zwang, zu hohe Erwartungen und Vergleich mit gesunden, normal viel besser essenden Kindern. Das sind alles Punkte, wo man sagen muss, ja, das hilft dem Kind gar nicht und einem selber meistens auch nicht. Und das sind vielleicht jetzt so allgemeine Tipps, dass man manchmal Zuversicht, Geduld und einfach aktiv ins Tun kommen kann, um das Kind sozusagen dabei zu unterstützen. Und das betrifft alle. Und ja, und vielleicht als letzten Tipp noch, wenn es wirklich große Schwierigkeiten gibt, suchen Sie sich Hilfe. Suchen Sie sich professionelle Hilfe. Sprechen Sie es mit dem Kinderarzt ab. Sie sind sicher nicht allein mit dem Problem.
Ja, das ist gut. Das ist nämlich tatsächlich was, was wir auch immer sagen, weil bei vielen Eltern ja auch einfach die Kraft fehlt und die schon so viel gemacht haben und dann sagen, jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern, so ungefähr, oder das vielleicht nicht sagen, aber sie einfach so durchgetaktet sind, dass sie gar nicht Zeit finden, sich darum zu kümmern und dann zu sagen, lieber Hilfe suchen und jemand, der da spezialisiert ist oder ne, wenn man nicht mehr kann, psychologische Hilfe suchen. Aber ich wollte eine kleine Nachfrage noch stellen zu dem, was du eben gesagt hast, und da nochmal ganz kurz einhaken. Motivation nämlich. Weil, was ich mich gefragt habe, heißt Motivation eher loslassen und schauen, wo das Kind selber motiviert ist? Oder heißt es Richtung Belohnung, ach hier, dann kriegst du jetzt einen Sticker in dein Album oder so, ne?
Ja, Motivation ist jetzt ja natürlich sehr unterschiedlich zu betrachten, je nach Alter. Grundsätzlich ist Motivation ein ganz wesentlicher Treiber. Also wenn wir zum Beispiel jetzt ein Schulkind mit Picky haben, der einfach darunter leidet, weil er dann beim Schulessen, weil er auf Klassenfahrt oder so, wenn dieses Kind selber erkennt, Mist, mein Essverhalten steht mir im Weg und ich möchte das ändern, weil ich möchte auch mit auf Klassenfahrt fahren und ich will auch beim Kindergeburtstag nicht in der Ecke sitzen, dann lässt sich natürlich viel leichter etwas Neues lernen. Bei den kleinen Kindern ist diese Motivation dieses Selbermachen, diese Autonomie. Jedes Kind möchte, eigentlich ist es ja unsere Aufgabe, ganz oft dem Kind zu ermöglichen, dass es das Gefühl hat, das habe ich selber geschafft. Die Sandburg habe ich selber gebaut, den Kuchen habe ich mitgemacht. Also das Gefühl zu fördern, das habe ich alleine geschafft. Das ist natürlich beim Lernen, das ist schon auch genug Motivation, weil Kinder bringen ja diese Motivation mit. Kinder haben ja eine Motivation, selber Dinge zu machen. Je nach Alter und natürlich abhängig von ihren Einschränkungen auch manchmal trotzdem diese Selbstwirksamkeit, selber aktiv was machen und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Je nach Kind ist trotzdem, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor und da kann man als Eltern ja ganz viel machen.
Ja, also ich meine, ich habe jetzt auch gedacht, wenn das Kind natürlich motorisch sehr eingeschränkt ist, kann es schwierig sein, aber vielleicht hilft es ja trotzdem, wenn man irgendeine Zutat mit reingeben darf oder irgendwie mit dabei ist oder irgendeinen Mixer mithalten darf oder so habe ich es mir jetzt vorgestellt, aber natürlich ist es...
Genau, das kann auch so aussehen, dass ein Kind mit dem Löffel isst, aber das einfach motorisch nicht gut hinkriegt und man einfach das Kind dann das Gefühl hat, es isst selber, aber in Wirklichkeit sitzt Mama oder Papa seitlich und immer wenn der Mund aufgeht, dann sozusagen assistiert ein Elternteil und füttert das Kind. Und aber aus kindlicher Perspektive hat das Gefühl, ach, das schaffe ich doch alleine. Oder es gibt dann natürlich viel Spezial Besteck und alles Mögliche, wo man manchmal auch noch helfen kann, dass auch Kinder mit motorischen Einschränkungen vieles selber schaffen können. Oder man eher eben assistiert, anstatt es komplett den Kindern abzunehmen.
Das ist doch schön, weil das klingt jetzt so insgesamt für mich, es gibt noch Hoffnung. Es gibt viele Punkte, wo man ansetzen kann. Auch wenn das Kind schon älter ist. Und genau, wir verlinken dann natürlich, wo man euch finden kann. Und sind jetzt auch schon wieder am Ende angelangt von unserer Folge. Und da haben wir ja immer drei persönliche Abschlussfragen. Versuch gerne, die relativ kurz zu beantworten. Und das erste ist, was bringt dich total auf die Palme?
Ja, ich werde immer ganz sauer, wenn diese Ernährungssonde, die ja super wirkt, einfach so als goldene Lösung und Lösung aller Probleme verkauft wird. Weil, so wie jede andere medizinische Therapie, die wirkt, hat es auch Nebenwirkungen. Und ja, das bin ich manchmal erstaunt, wie wenig darüber aufgeklärt wird.
Okay, zu viel Marketing, sage ich jetzt mal. Zu wenig echte Meinung.
Realität, ja.
Ehrlichkeit, genau. Und wenn es bei dir selber stressig wird in deinem Alltag, auch mit Kindern als Mama oder wie auch immer, wie entspannst du dich am besten oder wie kommst du wieder runter?
Ja, ich glaube, so einzigartig wir sind, in manchen Dingen sind wir uns ja dann doch sehr ähnlich. Also Schlafen ist bei mir ganz wichtig, Bewegung und gutes Essen.
Gutes Essen, ja. Was könntest du auch anderes sagen als das? Würde ich ja jetzt fast gerne noch wissen, was dein Lieblingsessen ist, aber weiß ich, ob ich
das gern. Aber gemeinsames gutes Essen in guter Gesellschaft, das ist, glaube ich, einfach sehr wichtig.
Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Ja, ich würde mir wünschen, dass Familien, insbesondere mit sondenabhängigen Kindern, die nicht so viel Schwierigkeiten haben müssen mit dieser Kostenübernahme, dass das mehr übernommen wird, weil es halt auch eine medizinische Therapie ist und dass es einfach mehr Hilfsangebote und mehr Wissen über kindliche Essentwicklung verfügbar gemacht wird.
Das ist ein sehr schöner Wunsch. Das ist auch das, was wir immer sagen, Vernetzung. Und je mehr man von Sachen erfährt, und ist ja auch der Sinn von diesem Podcast, dass man einfach weiß, ihr seid nicht alleine. Es gibt Möglichkeiten und dass wir irgendwie dazu beitragen, dass die guten Lösungen vorankommen, sage ich jetzt mal. Deswegen vielen Dank auch für deine ganzen Tipps. War sehr informativ. Danke, dass du da warst. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Mach's gut.
Vielen Dank ebenfalls.
Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge vor allem eines mit. Wenn ein Kind Schwierigkeiten beim Essen lernen hat, liegt es nicht an der Erziehung. Eltern haben meist nichts falsch gemacht, denn Essen lernen ist komplex. Und gerade deshalb ist es so wichtig, genau hinzuschauen und sich Unterstützung zu holen, wenn etwas nicht stimmt. Den Link zu Dr. Lili Beckenbach und ihrem Team von NoTube findest du in den Shownotes. Und noch etwas Wichtiges, lass dich nicht unter Druck setzen, schon gar nicht von Wachstumsperzentilen gesunder Kinder, wenn dein Kind ganz andere Voraussetzungen mitbringt. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, deine Christine.